Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Vor 6 Wochen haben die Venezolaner gewählt und bis nach der Wahl dachte die Mehrheit auch, sie hätte eine Wahl. Doch der offensichtliche Verlierer Maduro ist nach wie vor an der Macht. Der Wahlsieger musste sich ins Exil absetzen. Wohin das Land und die Opposition steuert, ist gleich unser Thema. Außerdem besuchen wir den texanischen Grenzort Eagle Pass, der vor einem Jahr Sinnbild wurde für alles, was falsch läuft in der amerikanischen Migrationspolitik. Und es geht in die Mongolei. Das Land hat Wladimir Putin mit allen Ehren empfangen, obwohl es ihn hätte verhaften müssen. Wir sagen Ihnen, warum der freundliche Empfang des Diktators der mongolischen Führung offenbar alternativlos schien. Wenn Venezuela eine Demokratie wäre, dann könnte sich Edmundo González auf den 10. Januar freuen. Es wäre der Tag, an dem er das Präsidentenamt von Nicolás Maduro übernehmen würde. Doch das Venezuela unter Präsident Maduro ist eben längst keine Demokratie mehr. Und deshalb musste sich der Oppositionskandidat ins Exil nach Spanien absetzen. Sonst wäre er wahrscheinlich im Gefängnis gelandet. Die Behörden hatten ihm Sabotage und anderes vorgeworfen. 2500 Menschen sind inzwischen schon willkürlich verhaftet worden. Mehr als 25 Menschen wurden getötet. Und es gibt momentan auch keine Anzeichen für Verhandlungen mit der Opposition. Stattdessen gibt sich Präsident Maduro jetzt gegenüber González gönnerhaft.
Comprendo el paso que he dado y lo respeto.
Ich verstehe diesen Schritt und ich respektiere ihn. Ich hoffe, dass es Edmundo González mit diesem eingeschlagenen Weg gut gehen wird, seinem neuen Leben und das, was er anstrebt, in Erfüllung geht. Erklärt der venezolanische Präsident Nicolás Maduro großzügig im Staatsfernsehen. Die Regierung hat Edmundo González ungehindert ausreisen lassen. Vor einer Woche ist der Oppositionskandidat nach Spanien ins Exil geflüchtet, obwohl sein Anwalt es noch wenige Tage zuvor ausgeschlossen hatte. Der Druck muss sich massiv erhöht haben. Die venezolanischen Behörden hatten ihn der Sabotage und anderen Straftaten beschuldigt. Ein Richter erließ Haftbefehl. Die Opposition hatte den überwiegenden Teil der Wahlakten veröffentlicht, die auf einen eindeutigen Sieg von González hinweisen. Die regierungsnahe Wahlbehörde erklärte jedoch den amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro zum Sieger. Die Wahlunterlagen sind trotz internationalem Druck nie veröffentlicht worden. Kurz nach seiner Ankunft verlas die Tochter von Edmundo González bei einer Demonstration in Spanien eine Botschaft ihres Vaters. Ich möchte mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben. Ich rufe die internationale Gemeinschaft dazu auf, den Druck zu erhöhen. Der Wille des Volkes, der mit den Wahlen am 28. Juli zum Ausdruck gebracht wurde, muss respektiert werden. Wir versichern euch, dass dieser Kampf weitergeht, bis wir das erreicht haben, was wir uns zum Ziel gesetzt haben. Ich bedanke mich bei der spanischen Regierung für die Unterstützung für mich und meine Familie in diesen schwierigen Tagen. Für viele Anhänger der Opposition ist die Flucht von Edmundo González ein Schock. Diese Frau glaubt nicht mehr daran, dass sich etwas ändert, äußert sie gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Ich empfinde Hoffnungslosigkeit. Die wenige Hoffnung, die wir hatten, ist mit ihm verschwunden. Ähnlich geht es diesem Mann. Wer soll uns jetzt helfen? Es ist wirklich traurig, dass er gegangen ist. Wir haben hier keine Unterstützung mehr. Was uns bleibt, ist auf die Straße zu gehen. Aber das wird nicht ausreichen. Erklärt der Mann gegenüber Voz de Americas in Caracas. Der Druck, den die Opposition erfolgreich in den Monaten vor den Wahlen aufgebaut hatte, scheint verpufft. Derzeit gibt es keine Anzeichen, dass sich das Militär von Maduro löst, auf dessen Unterstützung der venezolanische Präsident angewiesen ist. Doch für den Politologen Jesús Castellanos Vázquez könnte die Unterstützung langfristig bröckeln.
El alto mando, por supuesto, tiene claro nexo con el régimen de Maduro.
Die oberen Ränge haben natürlich klare Verbindungen zum Maduro-Regime. Aber der Mittelbau des Militärs und die unteren Ränge wissen sicher, was am Tag der Wahl passiert ist. Und wenn Maduro dann tatsächlich Anfang 2025 seine nächste Amtszeit ohne Legitimierung antritt, ich glaube, dass es dann auch Bewegung innerhalb der Streitkräfte gibt. In den Rängen, die letztlich nicht zu den Begünstigten der Regierung zählen. Währenddessen haben die USA neue Sanktionen gegen 16 Funktionäre in Venezuela verhängt, denen sie Beihilfe zum Betrug bei der Wiederwahl von Staatschef Nicolas Maduro vorwerfen. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen Verantwortliche des Obersten Gerichtshofs sowie der Nationalen Wahlkommission, teilte das US-Finanzministerium in Washington mit. Diese hätten einen transparenten Wahlprozess und die Veröffentlichung korrekter Wahlergebnisse behindert. Mehrere Länder, darunter auch Spanien, die USA, Peru und Argentinien, haben offiziell den Oppositionspolitiker Edmundo González als rechtmäßigen Wahlsieger anerkannt. Nach seiner Flucht nach Spanien nehmen die Spannungen zwischen beiden Ländern zu. Die venezolanische Regierung rief ihren Botschafter aus Madrid zurück und bestellte gleichzeitig den spanischen Botschafter in Caracas ein, nachdem die spanische Verteidigungsministerin Venezuela als Diktatur bezeichnet hatte. Proteste gibt es in Caracas in diesen Tagen nur vereinzelt. Kurz nach den Wahlen waren tausende Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. Die Sicherheitskräfte gingen repressiv gegen die Demonstranten vor. Über 2000 Menschen wurden willkürlich verhaftet, mehr als 25 Menschen getötet. Familienangehörige der im Zuge der Proteste Festgenommenen wenden sich hilfesuchend an den brasilianischen Präsidenten. Mit dieser Aktion wollen wir Präsident Lula da Silva um Vermittlung bitten, denn in Venezuela wird Regimekritik weiterhin kriminalisiert. Wir sind die Familien von 2500 politischen Gefangenen und während uns gedroht wird, werden sie gefoltert. Ich möchte die Welt auch bitten, nicht zu vergessen, dass wir in Venezuela immer noch Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind. Seguimos siendo víctimas de violaciones de
nuestros derechos humanos. Ja, die Opposition in Venezuela hofft verzweifelt auf die Vermittlung durch Brasiliens Präsidenten. Anne Demmer berichtete aus Caracas 6 Wochen nach der gestohlenen Präsidentenwahl. Auch jenseits von Donald Trumps absurder Behauptung, Migranten aus Haiti würden in den USA Haustiere verspeisen, war die Migration in der TV-Debatte mit Kamala Harris eines der Hauptthemen.
Crime in this country is through the roof and we have a new form of crime, it's called migrant crime.
Kriminalität geht durch die Decke, sagt Trump, und zwar in einer neuen Form, in der Form von Migrantenkriminalität.
And let me say that the United States Congress, including some of the most conservative members of the United States Senate, came up with a border security bill, which I supported. But you know what happened to that bill? Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress and said, kill the bill. And you know why? Because he'd prefer to run on a problem instead of fixing.
Kamala Harris entgegnet, der Kongress hätte längst ein Gesetz zur Grenzsicherung verabschiedet, verhindert habe es Donald Trump, der Probleme lieber anheize, als sie zu lösen. Dass sich auch in den USA was ändern muss in Sachen Migration, scheint also Konsens zu sein in der Politik. Ein Sinnbild für die Probleme war eine lange Zeit lang die texanische Stadt Eagle Pass. Vor einem Jahr drängten tausende Migranten durch den Rio Grande direkt in diese Kleinstadt. Inzwischen kommen viel weniger Leute, auch weil die republikanische Landesregierung von Texas den Grenzschuss selbst übernommen hat. Julia Kastein hat sich in Eagle Pass für uns umgehört.
Ein kleines Motorboot mit 2 bewaffneten Männern in Uniform an Bord knattert über den Grenzfluss Rio Grande in Eagle Pass, Texas.
So right here, this is what we call our Shelby Park.
Officer Aaron Ramirez steht ein paar hundert Meter entfernt vom Ufer hinter einem Metallzaun. Die Barrikade versperrt den Zugang zum Stadtpark und dem dahinterliegenden Grenzfluss. Vor einem Jahr, im September 2023, gingen die Bilder von Shelby Park um die Welt. Tausende Migranten drängelten sich in einem Behelfscamp unter einer Brücke.
At the height of the influx, it looked like what I consider a movie scene.
Es war wie im Film, unglaublich, selbst für uns, die wir hier aufgewachsen sind. Wie ein Flüchtlingslager, nicht normal für uns.
It was what we consider just
an immigration camp, something that was not normal to us.
Jetzt ist Shelby Park bis auf ein paar Militärfahrzeuge leer. Statt wie im Herbst und Winter täglich Tausende, kommen momentan in Eagle Pass täglich nur noch gut 100 Migranten über die Grenze. Die meisten stellen sich den Behörden, werden dann entweder gleich abgeschoben oder beantragen Asyl. Oder sie versuchen mit Hilfe von Schleppern, die meist für mexikanische Kartelle arbeiten, weiterzukommen. Ramirez fährt zu einer seit Jahren leerstehenden Villa an einem Hang oberhalb des Flusses. Hier verstecken sich immer wieder Menschen, bevor die Schlepperorganisationen sie von der Grenze wegbringen, erklärt er, während in seinem Streifenwagen unablässig ein Scanner piepst.
Die Kartelle kennen all diese leerstehenden Häuser. Deswegen benutzen sie sie gerne immer wieder, weil sie wissen, dass die Leute, die sie rüberschleusen, hier nicht auf Bewohner treffen, die vielleicht bewaffnet sind. Und nicht froh darüber, dass da jemand ohne Erlaubnis auf ihrem Grundstück ist.
Ramirez läuft zur Böschung hinterm Haus. Auf dem Fluss fährt wieder ein Patrouillenboot vorbei. Grenzpolizei, Nationalgarde von Texas, Landespolizei. Ramirez, der für die lokale Polizei der Kleinstadt arbeitet, ist sich nicht ganz sicher. Aber seit hier der republikanische Gouverneur Greg Abbott mit viel Geld, Manpower und Ausrüstung quasi das Kommando übernommen hat, habe sich die Situation insgesamt verbessert, meint er.
Lone Star, yes. Like I told you, it's
dank Operation Lone Star, so heißt das Grenzsicherungsprogramm, hätten sie jetzt wieder annähernd Kontrolle über ihre Stadt.
Take control of the situation as best as we can, of course.
Schon kommt das nächste Boot. Um die Migranten davon abzuhalten, den gefährlichen Grenzfluss zu durchwaten oder schwimmen, hat der Gouverneur große orangene Bojen ausbringen lassen. Dazwischen hängen scharfkantige Metallscheiben. Im August 2023 wurde die Leiche eines Migranten gefunden, der an der umstrittenen Barriere hängen geblieben war. Jeden Monat ertrinken im gesamten Flussverlauf mindestens ein Dutzend Menschen, schätzt Javier Leiva. Weil es keine offizielle Statistik gäbe, wisse keiner, wie viele genau oder wer diese Menschen waren.
Well, yeah. A lot of that information really is unknown.
Leiva ist Pastor der First Methodist Church in Eagle Pass. Jeden Monat hält er am Ufer ein Mahngebet für die Opfer. Die große Präsenz an Sicherheitskräften aller Art in seiner Stadt, Trumps Mauer, die Barrieren, der NATO-Draht, all das macht ihn fassungslos.
It's very hard to imagine that the United States doing that type.
Es ist schwer, sich vorzustellen, dass die USA sowas macht, weil wir uns anderswo für Menschenrechte einsetzen, aber in unserem Land nicht. Anderswo haben wir Mauern eingerissen, hier bauen wir sie.
Das eigentliche Problem sei doch, meint Leiva, dass es kaum mehr legale Wege gibt, in die USA einzuwandern. Die meisten Migranten seien keine Kriminellen, sondern verzweifelt. Und deshalb würden sich die Menschen auch nicht aufhalten lassen, auch nicht von Zäunen, Stacheldraht und Bojen.
In Texas wehrt die republikanische Landesregierung Migranten auf, ja vorsichtig gesagt, robuste Art ab, womit nicht jeder einverstanden ist. Julia Kastein berichtete. Vor gut einer Woche war Wladimir Putin auf Staatsbesuch in der Mongolei und der war diplomatisch ein voller Erfolg für den russischen Diktator. Denn trotz internationalem Haftbefehl wurde er mit allen Ehren inklusive rotem Teppich empfangen. Dass das Land Putin nicht verhaften ließ, hat wohl vor allem wirtschaftliche Gründe. Denn die demokratisch regierte Mongolei liegt eingeklemmt zwischen den beiden Diktaturen, Russland und China, und ist von beiden Ländern extrem abhängig. Nach China gehen fast alle Exporte und aus Russland kommt fast die gesamte Energie. Dabei hätte die Mongolei beste Voraussetzungen, um energietechnisch unabhängiger zu werden. Es gibt sehr viel Sonne, sehr viel Wind und kaum Menschen. Benjamin Eisel war für uns in der Mongolei unterwegs.
And how many wind turbines are there?
25.
Aha. Besuch des Seinshant-Windparks in der Wüste Gobi. Wir fahren mit einem Geländewagen über eine staubige Piste und nähern uns den 25 Windturbinen, die in der kargen Landschaft verteilt stehen und sich alle drehen. Myagmar Dorje Enchment ist CEO des Seinshant-Windparks. Er führt durch die Kontrollräume, die in einem schmucklosen, einstöckigen Gebäude neben den Windturbinen untergebracht sind. Ingenieure kontrollieren auf Monitoren, dass alles läuft. Auf Tafeln an der Wand wird die Geschichte erläutert. Finanziert wurde der Windpark hauptsächlich mit Krediten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Europäischen Investitionsbank EIB. Total Investment is $120 million. Insgesamt sind 120 Millionen US-Dollar in die Anlage investiert worden. Die Gesamtkapazität beträgt 55 Megawatt. Im Jahr 2018 war alles komplett installiert. Und im Januar 2019 haben wir den Betrieb aufgenommen. Die 25 Windturbinen in der Wüste Gobi erzeugen ca. 3% des mongolischen Stroms, erklärt der CEO. Insgesamt stammen etwa 20% der Gesamtkapazität in der Mongolei aus regenerativen Energien, rund 300 Megawatt. Neben der Windfarm in Seinshant gibt es noch zwei weitere, die ähnlich groß sind, dazu mehrere Solarparks. Eigentlich wäre die Mongolei prädestiniert dafür, stärker auf regenerative Energien zu setzen. Das Land ist extrem dünn besiedelt, es weht teils kräftiger Wind und an rund 250 Tagen im Jahr scheint die Sonne. In der Mongolei sei man sich dessen durchaus bewusst, sagt Lakshmi Bojo vom Economic Policy and Competitive Research Center, einem Think Tank in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar.
Aber das Problem ist, dass die Abgeordneten, die in diese Positionen kommen, nicht das Interesse haben, diese weiterzuentwickeln. Das hängt zum einen auch mit der Korruption zusammen, dass für ihren Eigenbedarf, wenn sie etwas entscheiden wollen, dass für sie auch etwas herausspringt. B ist es auch so, dass der Energiemarkt auf der politischen Ebene nicht den marktgerechten Bedingungen innovativ entwickelt wurde. Es ist immer noch dieses marode sozialistische System.
Es gebe kaum Anreize für Investitionen, so die Analystin. Das mongolische Energieministerium hat auf eine Anfrage der ARD nicht reagiert. Strom ist extrem billig in der Mongolei, hochsubventioniert vom Staat. Darüber hinaus ist das Netz nicht für die Schwankungen ausgebaut, die bei großen Mengen Wind- und Solarstrom entstehen. Der Großteil des Stroms in der Mongolei kommt aus alten Kohlekraftwerken. Zusätzlich ist das Land auf Energie aus Russland angewiesen. Rund 20% des Stroms werden aus dem nördlichen Nachbarland importiert. Außerdem führt die Mongolei Treibstoffe aus Russland ein. Das Land hat bis heute keine eigene Erdölraffinerie und ist bei Benzin und Diesel fast komplett auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Mit Hilfe von Indien soll nun eine Raffinerie gebaut werden. Das dürfte die Abhängigkeit von Russland etwas verringern. Am Grunddilemma wird sich so schnell aber wenig ändern. Neben Energieimporten aus Russland ist die extrem rohstoffreiche Mongolei außerdem auf Exporte nach China angewiesen. Riesige Mengen an Kohle gehen in die Volksrepublik, dazu Kupfer.
Es ist auch so, dass wir fast 90% der Exporte aus dem Bergbaubereich tätigen.
So die Analystin Lakshmi Bojo.
Und auch sehr große Gewinne dadurch erzielen, wenn die natürlich Weltrohstoffpreise sehr hoch sind. Aber leider wird dieses Geld nicht für die Diversifizierung der Wirtschaft verbraucht, sondern einfach nur auch für soziale Programme, zum Beispiel wie Kindergeld.
Dabei wäre es auch dringend notwendig, die Wirtschaft breiter aufzustellen, so die Analystin, um unabhängiger zu werden von den beiden autokratischen Nachbarn China und Russland. Und um jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, die in großen Scharen das Land verlassen, auf der Suche nach besseren Jobs.
Die Mongolei ist in der Energiefrage extrem abhängig von Russland. Benjamin Eisel hat uns erklärt, warum das wohl auch erstmal so bleiben wird. Die schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit spielt sich laut internationalen Hilfsorganisationen momentan nicht in Gaza ab, sondern im Sudan. Anders als Gaza findet der Bürgerkrieg in dem afrikanischen Land hier in den westlichen Medien allerdings so gut wie gar nicht statt. Seit mehr als einem Jahr bekämpfen sich dort zwei Warlords mit ihren jeweiligen Milizen und da beide in etwa gleich stark sind, ist kein Ende des Krieges abzusehen. 10 Millionen Menschen sind inzwischen auf der Flucht, als Binnenflüchtlinge oder außerhalb der Grenzen, zum Beispiel im Nachbarland Äthiopien. Sie leben dort in Camps, wie zum Beispiel dem Lager Zoré, direkt an der Grenze, die meisten ohne jede Perspektive. Nur manchmal gibt es ein paar Lichtblicke und ein bisschen Normalität, zum Beispiel in der Schule. Udo Schmidt.
Kinder toben über den Pausenhof zwischen den langgestreckten Schulgebäuden. Es wird gelacht, gesungen und geschrien. In einem großen Kreis wird getanzt. Eine ganz normale Pause eben. Fast, denn im äthiopischen Lager Zoré leben 43.000 Geflüchtete aus dem Sudan und dem Südsudan. Und deren Normalität ist brutal und anders. 9.000 Kinder und Jugendliche im Schulalter nennen Zoré ihr Zuhause. Jen Koryum kommt etwas erschöpft aus ihrem Klassenzimmer. Ihre 6. Klasse übt gerade für die bevorstehende Abschlussprüfung.
Ich bin heute sehr früh in die Schule gegangen. Wir üben für die Prüfung. Wir veranstalten Diskussionsrunden.
Das ist für alle anstrengend, aber Jen Koryum ist mit 17 Mutter eines einjährigen Kindes. Wenn sie der Unterricht fordert, und das tut er täglich, dann kümmert sich ihre Schwester um den Kleinen.
Ja, sie kümmert sich. Wir helfen uns immer gegenseitig, auch bei den Hausaufgaben.
Morgens früh raus, noch im Dunkeln zur Schule, mit dem Kind, das ist alles ziemlich viel für eine junge Frau. Und auch ziemlich ungewöhnlich im Lager Zoré.
Das ist nicht einfach für mich als junge Frau und Mutter, zumal zu Hause viel Arbeit auf mich wartet. Kochen, Feuerholz sammeln, so etwas eben.
Jen Koryum, leuchtenblaues Kopftuch, als Kleid ein vielfarbiges Tuch um den Körper geschlungen und geknüpft. Jen Koryum will es anfangs in unserem Gespräch nicht richtig wahrhaben, aber sie ist ein Vorbild für viele junge Mütter im Camp. Und es gibt viele junge Mütter. Ja, sagt sie nach einigem Zögern, ich weiß.
Ich bin sehr froh, dass ich andere junge Frauen ermutigen kann, zur Schule zu kommen.
Alles, was wir tun, also die, die zur Schule gehen, sagt Jen Koryum, machen wir gemeinsam.
Wir laufen immer zusammen zur Schule, zurück auch. Wir warten dann aufeinander.
Überfälle auf dem Schulweg oder beim Feuerholzsammeln sind nahezu alltäglich. Die Gruppe schützt. Santino Maika ist 31, Südsudanese, der Lehrer der Klasse und seit 7 Jahren als Flüchtling im Camp. Eigentlich ist er kein ausgebildeter Lehrer, sondern ein Freiwilliger aus dem Camp mit Zusatzausbildung. Für ihn eine Riesenchance. Die Arbeit mache ihm viel Spaß, erzählt der schlanke Mann im weißen Lehrerkittel.
I'm very happy even to support my community, to give them.
Ich bin sehr froh, meiner Gemeinschaft helfen zu können, sie zu unterstützen. Ich habe mich entschlossen, hier zu arbeiten, um den Kindern und jungen Menschen Bildung zu ermöglichen. Der Unterricht findet in Englisch statt, aber wir übersetzen dann in die lokalen Sprachen. Wir sind 35 Lehrer, die selbst im Camp leben. Wir Lehrer benötigen allerdings auch noch mehr Ausbildung.
What we expect more, we need more summer course for the teachers.
Jen Koryum möchte dauerhaft in Äthiopien bleiben, nicht mehr in den Sudan zurück. Für ihre Zukunft hat sie ganz klare Pläne.
Wenn ich nach den Prüfungen studieren kann, dann möchte ich Ärztin werden. Das ist mein Zukunftswunsch.
Der erste Schritt ist fast getan. Mit der bestandenen Abschlussprüfung in der Tasche könnte der Weg in die weiterführende Schule außerhalb des Lagers weisen. Wenn denn die Familie mitspielt, ein Privileg, darüber überhaupt entscheiden zu können. Ob die Schule im kommenden Jahr überhaupt im gleichen Umfang fortgesetzt werden kann, ist unsicher. In der Nähe, in der Region Ura, wird eine dauerhafte Flüchtlingssiedlung gebaut für bis zu 20.000 Menschen. Eine teure Angelegenheit. Beim Schulbetrieb in Zore könnte gezwungenermaßen gespart werden müssen.
Ein bisschen Normalität in der Schule im Flüchtlingslager Zore in Äthiopien, wo tausende Opfer des sudanesischen Bürgerkriegs Zuflucht gefunden haben, Udo Schnitt berichtete. Und das war Eine Welt an diesem Samstag mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin und ein schönes Wochenende.